An ihr scheiden sich die Geister.
Wir halten eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer für absolut das falsche Signal.
Vermögenssteuer geht gar nicht, sagen Kanzlerin Merkel und der überwiegende Teil des bürgerlichen Lagers. Die Diskussion ist nur Teil der typisch deutschen Neiddebatte. Ganz anders das linke Lager, angeführt von der SPD und Vizekanzler Olaf Scholz.
Klar ist, dass Deutschland perspektivisch auch eine Reform der Einkommenssteuer benötigt, die die kleinen und unteren und mittleren Einkommen entlastet und diejenigen, die sehr viel verdienen, im Gegenzug gewissermaßen zu einem größeren Beitrag zur Finanzierung heranzieht.
So, und jetzt hat SPD-Interimschef Thorsten Schäfer-Gümbel ein Konzept seiner Partei für eine Vermögensteuer angekündigt, die dem Staat bis zu 10 Milliarden Euro bringen soll. Doch hält so eine Steuer wirklich, was sie verspricht? Und kann sie der Ungleichheit in Deutschland entgegenwirken? Darüber reden wir gleich. Und Stichwort Ungleichheit. Die Ungleichheit der Welt soll das große Thema beim G7-Gipfel werden. Auch darüber reden wir hier in der Tag an diesem Freitag, den 23. August 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Das reichste Prozent der Deutschen besitzt ein Drittel des Gesamtvermögens. Kann das gerecht sein? Wohl eher nicht. Gerade in den letzten 20 Jahren ist die Schere zwischen Arm und Reich weit aufgegangen. Und in der Zeit, fast immer in der Regierung, waren die Sozialdemokraten. Ist natürlich irgendwie schlecht, wenn man in seinem Kernanliegen, soziale Gerechtigkeit, so dermaßen versagt hat, dann könnte es ja passieren, dass einem irgendwann mal die Wähler weglaufen. Prognostiziere ich jetzt mal, nur so als Warnung für die Zukunft. Aber fairerweise muss man sagen, die SPD regiert ja nicht im luftleeren Raum. Schon lange fordert sie, mal leiser, mal lauter, eine Vermögenssteuer, ist sogar in ihrem Grundsatzprogramm verankert. Die Vermögenssteuer, die hat es in Deutschland übrigens lange gegeben, bis 1997, also ein Jahr vor Beginn von Rot-Grün, damals 98. Damals erklärte das Bundesverfassungsgericht die Steuer für nicht verfassungsgemäß. Allerdings, das ist wichtig, nicht die Vermögenssteuer an sich, sondern nur die Art und Weise, wie sie damals erhoben wurde. Aber niemand traute sich mehr so recht an ein neues Konzept ran. Steuern sind ja nun mal unpopulär und besonders die Wohlhabenden haben eben auch eine laute Stimme. So, aber jetzt hat SPD-Interimschef Thorsten Schäfer-Gümbel im Interview mit der Rheinischen Post erklärt, man habe ein neues Konzept erarbeitet, wonach die Millionäre und Milliardäre einen Teil ihres Vermögens versteuern sollen. Im Raum steht die Zahl 1%. Deswegen dachte ich mal, wir gehen ins Grundsätzliche. Stefan Bach ist einer der renommiertesten Experten beim Thema Vermögensteuer in Deutschland und er ist jetzt in der Leitung. Hallo, Herr Bach.
Hallo, Herr May.
Herr Bach, ganz kurz zur Klärung. Sie sind beim Arbeitnehmernahen, wie es immer so schön bei uns heißt, wenn wir es erklären, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, das in der allgemeinen Zuschreibung eher nicht auf Seite der Turbokapitalisten steht, um es mal so zu formulieren.
Ja, wir sind das DIW in Berlin, ein unabhängiges Forschungsinstitut, das die Politik berät.
Okay, also 1% der vermögendsten Deutschen, die vermögendsten Deutschen, also das reichste 1%, hat ein Drittel des Vermögens. Kann man über Steuern diese Schieflage beseitigen?
Ja, natürlich, das kann man grundsätzlich schon. Und historisch erleben wir es ja oder sehen wir es ja auch, dass seitdem, genau vor 100 Jahren, da ist das heutige deutsche Steuersystem entstanden mit deutlichen Steuern auf hohe Einkommen, auf hohe Kapitaleinkommen, auf Vermögen. Und danach ist natürlich auch im Zusammenhang mit den Wirkungen des Ersten Weltkrieges und so weiter, ist die Vermögenskonzentration schon deutlich zurückgegangen. Und in den letzten 20, 30 Jahren, in denen wir, naja, so die Steuerbelastung, gerade die reichen Steuern, sage ich jetzt mal ganz allgemein, also Vermögensteuer nicht mehr erhoben, die den Spitzensteuersatz gesenkt, die Abgeltungssteuer eingeführt und vor allem die Unternehmenssteuern gesenkt. Und das hat natürlich auch mit dazu beigetragen, dass die Vermögen gerade bei den Superreichen deutlich gestiegen sind, weil die einfach deutlich weniger Steuern zahlen als früher.
Wenn man diese Gerechtigkeitslücke also wieder beseitigen will, also wieder ein bisschen zurückgehen möchte, dann wäre es doch total sinnvoll, dementsprechend auch dann wieder eine Vermögensteuer einzuführen.
Ja, genau. Und dazu gibt es ja auch vielfältige Vorschläge. Nur das Problem ist, wir haben ja seit den 90er Jahren diese reichen Steuern zurückgeführt. Und auch die SPD hat das ja letzten Endes auch, wenn auch mit großen Bedenken und großen Vorbehalten mitgetragen, weil wir eben, naja, so seit den 80er Jahren hatten wir halt so in der internationalen Wirtschaftspolitik diese neoliberale Wende, wo wir alles liberalisiert haben, wo die Globalisierung dann losgegangen ist, auch in den 90er Jahren insbesondere. Und das hat eben dann dazu geführt, dass die Reichen und die Unternehmen natürlich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die können sich eben entscheiden, wo sie ihr Geld anlegen, wo sie investieren. Ne, da ist dann ein sogenannter Steuerwettlauf, ein Steuersenkungswettlauf, ein intensiver Steuerwettbewerb hat da stattgefunden. Und der hat dann eben dazu geführt, dass überall diese Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen deutlich gesunken sind.
So, jetzt gibt es ja aber nichtsdestotrotz in vielen anderen Staaten gibt es eine Vermögensteuer. Jetzt zum Beispiel sagt die SPD ja auch, wir orientieren uns am Schweizer Modell, die haben auch eine Vermögensteuer. Dann ist es doch sinnvoll, wenn Deutschland sagt, okay, dann machen wir jetzt auch eine Vermögensteuer. Oder gibt es dann tatsächlich diesen Steuerwettlauf, diesen Money Drain sozusagen aus Deutschland heraus?
Ja, also die Schweiz ist ja gerade ein Beispiel dafür, dass da die Schönen und Reichen ihr Geld gerne anlegen. Und wenn man da mal genau hinguckt, ne, in den einschlägigen Kantonen, wo dann wirklich das Geld angelegt wird, da ist die Vermögensteuer dann auch nur ganz niedrig. Und das ist eben so das übliche Modell, dass man einen ganz niedrigen Steuersatz hat und dann eben lockt man das Kapital an und da kommt man auch mit minimalen Steuersätzen, so mit 0,1% oder so. Die SPD redet jetzt von 1%. Ne, da kann man dann ein erhebliches Steueraufkommen erzielen. Außerdem gibt es da dann eben keine Einkommensteuer und keine Unternehmenssteuern, die es bei uns ja auch noch gibt. Und die Vermögensteuer käme dann obendrauf, on top. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, wie in der Schweiz, wo man das eher so quasi als Surrogat, als Ersatz für eine normale Besteuerung hat, die Vermögensteuer.
Ist das ein Totschlagargument gegen eine Vermögensteuer, dass man sagt, okay, ist zwar gerecht, wir können es einführen, macht Sinn, aber hilft ja nichts, weil dann haben wir die große Kapitalflucht aus Deutschland?
Ja, in gewisser Weise schon, wobei man muss das natürlich differenzieren. Die Diskussion ist sicherlich auch lobbyistisch überzeichnet. Ne, wenn Sie da die Wirtschaftsverbände hören, die malen ja direkt den Untergang des deutschen Mittelstandes und der deutschen Wirtschaft an die Wand. Ganz so dramatisch ist es natürlich nicht. Aber auch jedenfalls aus wissenschaftlicher Sicht, da haben wir natürlich eine gewisse Evidenz dafür, dass es da Ausweichreaktionen gibt. Und es ist schon zu befürchten, dass dann eben gemessen an dem, was man da ursprünglich vielleicht mal ausrechnet für so eine Vermögensteuer, da sind jetzt wieder 10 Milliarden im Gespräch, dass da aber dann bei einem Steuersatz von 1% hinterher doch deutlich weniger in die Kasse kommt, wenn man die wirtschaftlichen Wirkungen berücksichtigt.
Wie wären denn die konkret die wirtschaftlichen Wirkungen?
Naja, zunächst einmal wird es eben so sein, dass die Steuerpflichtigen versuchen werden, eben erstmal steuerpflichtiges Vermögen zu vermeiden, zu verlagern. Das geht natürlich kurzfristig nur sehr begrenzt, beziehungsweise das hängt davon auch ab, wie man das Ganze dann international so ein bisschen stärker koordiniert. Das wäre eben dann eine Möglichkeit, tatsächlich auch längerfristig
Stichwort,
ein höheres Aufkommen zu generieren.
Stichwort Verlagerung von Gewinn, so wie das jetzt in internationalen...
Genau, also alles, was wir jetzt praktisch bei der internationalen Unternehmensbesteuerung ja auch schon haben, das gilt natürlich genauso für so eine Vermögensteuer. Die ist ja letzten Endes auch nichts anderes. Das ist ja eine laufende Steuer auf das Vermögen. Das ist letzten Endes auch nichts anderes wie eine Unternehmenssteuer, vielleicht sogar noch ein bisschen härter, weil sie ja auch gezahlt werden muss, wenn das Unternehmen gerade keinen Gewinn mehr macht. Deswegen ist die gefühlte Belastung im Vergleich zur Unternehmenssteuer, die auf den echten Gewinn erhoben wird, natürlich noch mal höher. Und alle diese Verlagerungsmöglichkeiten, die haben wir natürlich bei der Vermögensteuer im Prinzip genauso. Insbesondere wird es natürlich dann kritisch, wenn dann längerfristig tatsächlich auch die echten realwirtschaftlichen Investitionen betroffen sind. Wenn das erstmal nur reine Finanzsachen sind, kurz- und mittelfristig, dann ist es ja nicht so dramatisch. Dann erzielt der Staat zwar auch kein Geld und das kostet alles ein bisschen auch Geld für die Unternehmen, diese ganze Verlagerung, und verzerrt so ein paar Entscheidungen, aber ist nicht so dramatisch. Aber Aber wenn dann auf Dauer auch Arbeitsplätze und Investitionen tangiert sind, dann haben wir ja auch Rückwirkungen auf die ganz normalen Steuern, also auf die Lohnsteuer, auf die Mehrwertsteuer, auf die Sozialbeiträge. Und dann wird es natürlich schnell teuer. Und das kann dann eben dazu führen, dass letzten Endes von dem Plus an Steuermehraufkommen der Vermögensteuer dann netto saldiert mit allen anderen Steuern und mit den Sozialbeiträgen kaum was übrig bleibt.
Jetzt sagt aber die SPD, genau das wollen wir ja vermeiden. Dass zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Verluste macht, dass man dann keine, als der Familienunternehmer dann keine Vermögensteuer zahlen muss oder so. Das würde dann ja, wenn ich jetzt mal so als schwäbische Hausfrau darüber nachdenke, wäre doch das möglicherweise sogar auch ein Ansatz zu investieren. Sozusagen einen Anreiz zu investieren, um irgendwie die Bilanz einigermaßen neutral zu halten, um es mal so zu formulieren. Oder anders gefragt, gibt es nicht Wege, eine intelligente Vermögenssteuer so zu gestalten, dass eben genau diese Effekte nicht eintreffen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben?
Ja, das ist völlig richtig. Und in der Tat haben wir ja das Problem, dass wir eben die hohen Einkommen und Vermögen niedriger besteuern als früher. Wir können sie vielleicht in der Breite nicht mehr so hoch besteuern wie früher oder wollen es vielleicht ja auch gar nicht, weil ja an sich unsere Unternehmen in Deutschland, unsere Mittelständler, das sind ja eigentlich die guten Kapitalisten, das sind die guten Realkapitalisten, die hier noch investieren, die ihre Leute meistens ordentlich behandeln und sich um die Regionen, in denen sie auch in der Breite aufgestellt sind, noch einigermaßen kümmern. Die wollen wir ja eigentlich gar nicht vergrätzen. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Effekte, insbesondere dann, wenn auch die effektiven Steuerlasten relativ niedrig sind, etwa bei Immobilien, bei Veräußerungsgewinnen, bei Spekulation und so weiter. Und da ist es schon durchaus richtig zu überlegen, ob man zumindest Elemente von der Vermögensteuer da einzieht. Sieht nämlich überall dort, wo eben die jetzigen Systeme, die Einkommensteuer, die Unternehmenssteuer, nicht so richtig effektiv wirkt. Ja, zum Beispiel Veräußerungsgewinn bei den Immobilien, was wir jetzt in den Ballungsräumen erleben, oder siehe die Wohnungsunternehmen, da werden ja riesige Profite gemacht, ohne dass die großartig steuerpflichtig sind, weil man die eben durch verschiedene Tricksereien ganz gut steuerfrei gestellt wird. Und da müsste man ansetzen. Problem nur, das ist eben viel klein-klein und da kriegt man wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch keine 10 Milliarden zusammen. Mhm. Vielleicht schon, aber das ist eben eher unsicherer. Und noch ein anderer Punkt. Also es ginge sicherlich schon wieder mehr, auch bei der ganz normalen Vermögensteuer, die jetzt der SPD da insbesondere vor Augen steht. Das setzt aber natürlich voraus, dass man international diesen erwähnten Steuerwettbewerb, diesen Steuersenkungswettlauf, dass man den in den Griff bekommt. Das setzt aber voraus, dass man international die Steuerbelastungen zumindest in den großen Industrieländern, also sprich in der OECD oder am besten auch noch so auf der G20-Ebene, dass man auch noch die großen Schwellenländer, so China und Brasilien und so weiter, mit dazu nimmt. Mhm. Da könnte man natürlich dann schon wieder einiges machen, denn ist ja völlig klar, dass viele Geld und das Geld wird ja sozusagen in den Industrieländern verdient. Und wenn die Industrieländer sich einig sind, das gilt auch genauso wie bei Amazon oder Google, wenn sich da alle einig sind, dass man das ordentlich besteuern muss, dann läuft das auch. Problem ist eben nur, hier die Einigung herzustellen. Ja. Siehe die Entwicklung der letzten Jahre, so mit der Renationalisierung der Wirtschaftspolitik, so mit Trump und Brexit und Salvini und so weiter, da hat man ja nicht den Eindruck, dass diese Leute sich da unbedingt so gerne auf internationale Koordinierung so gerne einlassen.
Es geht in die andere Richtung gerade.
Es geht eigentlich eher in die andere Richtung. Es wird ja jetzt darüber schon diskutiert. Der Lobbyismus der Wirtschaft ist sehr stark und spätestens in der nächsten Rezession wird das kaum zu verhindern sein, dass wir die Unternehmenssteuern eher wieder senken, nämlich von jetzt 30% den tariflichen Steuersatz auf 25%.
Also
was die SPD da gerade vorschlägt, dass man eine Vermögensteuer einführt bis zu 1% Steuersatz. Das heißt aber im Prinzip nichts anderes, als dass man den Unternehmenssteuersatz, denn diese Steuer wird im Wesentlichen auf die Unternehmensvermögen erhoben werden.
Also ein Milliardär macht noch keinen Sommer sozusagen. Ein Quant wird noch keine 10.
Genau, also das, was ich damit sagen will, das heißt, das geht in die völlig andere Richtung. Ja. Da wird man, heißt effektiv nichts anderes, als dass man den Unternehmenssteuer jetzt von jetzt 30% wieder in Richtung 40% anhebt, wo er vor 10, 15 Jahren mal gelegen hat. Das ist also eine komplett andere Welt und wenig realistisch.
Also fassen wir das mal kurz zusammen. Das ist zwar ein charmanter, schöner Vorschlag der SPD, aber Sie als Steuerexperte sagen, so allein singulär als einzelne nationale Maßnahme ohne internationale Abstimmung oder zumindest eingebettet in eine komplette deutsche Steuerreform wird es nichts bringen und schon gar keine 10 Milliarden in die Kasse spielen?
Jawohl, also ich sage immer, die hohe Kunst der Vermögensbesteuerung besteht darin, es zu machen, ohne es zu tun.
Oh, wie machen wir das?
Genau, können Sie ja schneiden. Nee. Das heißt, man muss versuchen, es ist durchaus sinnvoll, Elemente der Vermögensbesteuerung in das bestehende Steuersystem zu integrieren, denn wir haben tatsächlich eine Gerechtigkeitslücke. Wir haben tatsächlich steigende Vermögen, gerade bei den Superreichen oder in den Ballungsräumen bei den Immobilien, die nur gering oder teilweise komplett unversteuert bleiben. Also da muss dringend dran gearbeitet werden. Und da sind Elemente einer Vermögensteuer auch durchaus sinnvoll. Aber man muss da eben differenziert, also nicht mit dem groben Vorschlaghammer dran gehen, sondern eher so ein bisschen feiner in die Strukturen eindringen und da eben bestimmte Dinge, die auch, wo ja auch kein Steuerwettbewerb herrscht bei den Immobilien, dass man da dann versucht, zumindest Teile dieser Rieseneinkommen und Vermögen wieder stärker für das Gemeinwohl zu mobilisieren.
Aber der grobe Vorschlaghammer, der bringt natürlich mehr Wählerstimmen. Würde ich jetzt mal tippen. Aber das ist natürlich auch alles nur Spekulation. Herr Bach, vielen Dank für diesen Überblick. So, jetzt haben wir gerade über die Beseitigung oder den Versuch der Beseitigung der Ungleichheit in Deutschland geredet, Stichwort Vermögensteuer. Und jetzt reden wir über den Versuch der Beseitigung der Ungleichheit auf der Welt. Denn das ist das große Thema des G7-Gipfels, zumindest das Thema, das der Staatspräsident des Gastgebers Frankreich, Emmanuel Macron, diesem G7-Gipfel gegeben hat. Und dieser G7-Gipfel findet statt in Biarritz und dort ist auch mein Kollege, unser Paris-Korrespondent Jürgen König und er ist jetzt in der Leitung. Hallo Jürgen.
Hallo Philipp, grüße dich.
Du, ich höre da im Hintergrund so einen Staubsauger. Sind das die letzten Vorbereitungen für den großen Aufmarsch?
Nein, also das weiß ich nicht. Ich vermute mal eher nicht. Die Stadt ist eigentlich präpariert. Es sollen ja über 13.000 Polizisten und Gendarmen hier den Gipfel schützen. Und davon sieht man inzwischen auch schon eine ganze Menge. Es gibt überall Absperrgitter und Kontrollen. Also eine Zugangsberechtigung kommt man nicht mehr ins Stadtzentrum hinein. Also insofern die letzten Vorbereitungen, die laufen. Aber ob das nun der Staubsauger ist hier auf dem Flur, das weiß ich nicht. Ich vermute mal eher nicht.
Man hört ja, oder ein Wort liest man auf solchen Gipfeln immer, fast in jedem Artikel im Vorfeld, Hochsicherheitstrakt. Das trifft wahrscheinlich auch auf Biarritz dann zu.
Ja, also man bemüht sich, diesen Eindruck ein bisschen zu mildern. Also ich bin heute schon in Biarritz viel herum gewesen, war bei der Akkreditierungsstelle für Journalisten, habe mir da mein Badge abgeholt und ich wurde zweimal kontrolliert. Aber letztlich ist es doch immer noch relativ entspannt. Biarritz ist auch trotzdem natürlich immer noch ein Badeort, also an den Rändern. Die Strände werden während des eigentlichen Gipfeltreffens dann gesperrt sein. Heute kann man da noch hin und da herrscht fröhliche Atmosphäre. Menschen mit Surfbrettern unterm Arm in diesen großen Wellen. Hier im Golf von Gascogne und entsprechend auch sind die Kneipen, Bars, Restaurants voll. Also insofern stimmt das nicht so ganz, dieses Reden vom Hochsicherheitstrakt. Etwas anderes könnte es werden, wenn es zu Demonstrationen im benachbarten Andai kommt, die dann möglicherweise auch hierher nach Biarritz überspringen. Alle haben hier natürlich noch diese Bilder der Gilets jaunes, der Gelbwesten-Proteste vom letzten Herbst und Winter vor Augen. In Biarritz gab es keine Zwischenfälle dieser Art, im benachbarten Bayonne schon. Und in Paris zum Beispiel, aber auch in anderen großen Städten, ging es ja wirklich heftig zur Sache mit Gewaltexzessen, wie man sie auch in Frankreich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat. Und man befürchtet hier eben in Biarritz, dass eben, wenn es zu Protesten kommt, dann auch wieder die Proteste der Gelbwesten hinzukommen werden. Es wurden auch schon entsprechende Andeutungen oder teilweise sogar richtige Ankündigungen gemacht von seitens einzelner Gelbwestensprecher. Aber gut, im Moment ist das noch alles ruhig und der Gipfel beginnt ja auch erst morgen Abend.
Und dabei ist ja auch das große Thema, im Prinzip, dass Macron jetzt diesem Gipfel gegeben hat, das Thema der Gelbwesten. Ich habe es gerade gesagt, die Beseitigung der Ungleichheit. Ist das tatsächlich eine Lehre, die Macron selbst gezogen hat? Beziehungsweise ist das jetzt möglicherweise auch ein neues Thema, das er durch die Gelbwesten gefunden hat? Oder ist das Zufall?
Nein, also Zufall, das glaube ich ganz sicherlich nicht. Ich meine, wenn man noch auf den Macronschen Wahlkampf schaut, schon damals hatte er zum Beispiel das Thema Ungleichheit in der Welt und die Gründe, die vielen Gründe, die dafür, die es gibt, auch schon angesprochen und hatte auch die Themen, auch Klimaschutz gehörte dazu oder eben auch zum Beispiel der Zugang zu Sozialsystemen, zu Steuerfragen, die soziale Verantwortung der Unternehmen war ein Thema für ihn und ist es nach wie vor, die Gleichstellung von Mann und Frau, der Respekt vor angemessenen Arbeitsregeln. Also das ist schon länger in seinem Kopf. Aber was er, glaube ich, doch sehr gelernt hat durch diese Gelbwesten-Proteste ab, glaube am 18. November letzten Jahres ging es los, dass man nicht sozusagen über ein Volk hinweg regieren kann, sondern Veränderungen in einem Land nur mit den Bürgern gemeinsam vollbringen kann. Dass man sich besser erklären muss, dass man auch die Nöte der Bürger erkennen muss, dass man darauf auch reagieren muss. Um all das hat Macron sich bemüht, indem er durchs Land gereist ist und sich und sehr, sehr viele Gespräche geführt hat, indem er insgesamt, wenn ich es richtig noch erinnere, 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat, die sofort denjenigen, die da protestiert haben, auf ihre Nöte hingewiesen haben, denjenigen damit unter die Arme zu greifen. So, also das war mit Sicherheit ein Auslöser, aber dass das jetzt ein solches Zentralthema beim G7-Gipfel ist, das wiederum hat mit den Gelbwesten ursächlich nichts zu tun. Also das wäre auch sonst das Thema gewesen, weil es ein Zentralthema für Macron ist. Nur war das schon so eine Ruptüre, wie man hier so sagt, ein wirklicher Bruch auch für Macron. Seine Präsidentschaft, sein ganzer Stil hat sich danach schon geändert.
Jetzt war Macron vor den Gelbwesten und auch nach den Gelbwesten ein Mann schöner, großer Worte. Wie füllt er denn das Thema Ungleichheit der Welt auf dieser Konferenz mit Leben?
Na, zunächst mal glaube ich, indem er einfach dieses Format des G7-Gipfels in einem Maße erweitert hat, kann man das schon gar nicht mehr nennen. Kommt mir in den Sinn, dass er es gesprengt hat. Wenn man G7 denkt, dann denkt man immer so an die klassischen an die angeblich klassischen westlichen Industrieländer. Jetzt kommen Staats- und Regierungschefs aus Südafrika, aus Burkina Faso, aus Ägypten, aus Ruanda, vom Senegal, Chile, Australien, Indien dazu. Alles Länder, die in besonderer Weise, deswegen wurden sie ausgesetzt, so eine demokratische Schlüsselfunktion in ihrer jeweils regionalen Umgebung haben. Deswegen sind gerade diese vier Länder, Südafrika, Chile, Australien und Indien dabei. Die anderen, die afrikanischen Staaten, sind eingeladen, weil insbesondere Afrika ein Schwerpunkt der Macronschen Politik ist und auch hier auf dem G7-Gipfel ein Schwerpunkt werden soll. Es soll ein Pakt für Afrika, insbesondere für die Sahelzone geschmiedet werden, einer Region, in der, so heißt es in einem Text zu diesem G7-Gipfel, alle Herausforderungen des Kontinents zusammenkommt. Also der demografische Faktor, die zerfallenden Staaten oder die Gefahr zerfallender Staaten, Terrorismus, Klimawandel, all das kulminiert in der Sahelzone. Und also müsse man da etwas tun. Das ist zum Beispiel dieser große Afrika-Schwerpunkt. Und der andere ist eben, der Kampf der Ungleichheiten in der Welt. Und dazu hat man wiederum im Vorfeld seit fast einem Jahr alle möglichen Organisationen zusammengetan, hat sich über Sozialsysteme unterhalten, Steuerfragen, Gleichstellung von Mann und Frau. Und es soll auch ein sehr konkretes Reden darüber werden. Also das Wort konkret taucht in diesen Pressemitteilungen sehr, sehr oft vor. Also zum Beispiel gibt es jetzt einen Plan, wie Mikrokredite zum Beispiel für die afrikanischen Frauen viel leichter auf den Weg gebracht werden können. Oder Thema Gleichbehandlung von Mann und Frau. Da hat man hingeguckt, wo sind die Ungerechtigkeiten besonders groß? Welche guten Beispiele gibt es? Lassen die sich übertragen? Aus diesen Untersuchungen wurden dann ungefähr 70 Gesetzesvorschläge erarbeitet, von denen die jetzt in Biarritz versammelten Staats- und Regierungschefs jeweils mindestens eines in ihrem Land umsetzen, also zum Gesetz machen sollen. Darauf will man sich verständigen. Das wäre denn so ein Beispiel, wie man, sagen wir mal, ein knappes Jahr lang in der Welt gesammelt hat, Ideen, auch Beschreibungen, wie es überhaupt nicht sein kann, sondern wie es idealerweise sein sollte. Daraus wurden Gesetzestexte erarbeitet Und davon soll jetzt jedes Land einfach einen übernehmen. Mhm. Das wird das Problem nicht grundlegend ändern, aber ich finde das schon eine Form, wenn das so funktioniert oder tatsächlich kommt, wäre das ein Erfolg dieses Gipfels.
Welches Gesetz sollen die USA übernehmen unter Trump?
Das wird so konkret natürlich nicht gesagt.
Ja, okay.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dazu eine große, dass es darüber viel Einigung geben würde. Das wird der amerikanische Präsident sich mit Sicherheit nicht vom G7-Gipfel vorschreiben lassen, welche Gesetze er
einführt. Ich erinnere mich noch gut an den letzten G7-Gipfel in Kanada, da als dieses ikonische Foto auch 6-1 im Prinzip stand, mit Angela Merkel vorne übergebeugt. Was ist dann im Prinzip von einer G7 mit einem Donald Trump und jetzt möglicherweise auch mit einem Boris Johnson zu erwarten? Es wird ja noch nicht mal eine Abschlusserklärung geben. Wird es Macron trotzdem schaffen, konkret irgendwie, du hast gerade gesagt, konkret wird das Wort, das ist ja im Prinzip das Gegenteil von dem, was bei den letzten Gipfeln mit einem Donald Trump vonstatten gegangen ist.
Na gut, dieses vielleicht auch kleine Beispiel der Gesetzesvorlagen, was ich da eben gerade beschildert habe, das wäre ja schon mal etwas Konkretes. Ja. Was jetzt die genannten Politiker angeht, das weiß man nicht, was dabei herauskommt. Es gibt keine Abschlusserklärung. Das hat Macron jetzt auf einer großen Presseversammlung erklärt mit dem lapidaren Satz, das liest doch eh kein Mensch. Also er hat es auch so nebenbei gesagt, das würde doch sowieso keiner lesen, nicht mal die Staats- und Politiker selber. Das bedeutet
elegant weggeturft sozusagen, würde man sagen.
Ja, genau. Ja. Und man würde dann immer nur nächtelang, stundenlang über Formulierungen brüten und dann passt diesem das nicht und jenes nicht. Und das sei doch letztlich alles Quatsch und Zeitverschwendung. Man werde jetzt reden und gucken, was da passiert. Und wie gesagt, die Agenda ist schon sehr auf dieses Thema Kampf der Ungleichheit, Fight Unequality, so heißt es hier überall auf diesen großen Fahnen, die überall in Biarritz, so G7 Fahnen. Also das ist schon das zentrale Thema. Und wenn man da zu Erfolgen kommt, umso besser. Dann gibt es vielleicht auch doch eine Abschlusserklärung. Es gibt sehr, sehr viele bilaterale Treffen. Ja. Das ist so eine Spezialität von Macron, dass er einerseits den Multilateralismus preist, wo er nur kann, immer so nach dem Motto, die großen Herausforderungen bestehen wir nur zusammen. Aber jenseits dessen pflegt er absolut die Einzelgespräche. Jetzt erst gab es in der Woche das Treffen mit Putin, dann mit Boris Johnson. Dann eine Begegnung gab es in Paris mit dem indischen Premierminister Narendra Modi. Heute ist der iranische Außenminister in Paris. Also auf diese Weise macht Macron sich zum Zentrum ganz vieler Debatten und Diskussionen zu aktuellen Konflikten. Sehr viel läuft über ihn. Und er ist dann auch derjenige, der vielleicht tatsächlich den G7-Gipfel, nehmen wir mal das Thema Amazonien, die brennenden Wälder Amazoniens, wenn er das jetzt tatsächlich zu einem zentralen Thema machen würde, dann vielleicht schafft er es, auch durch wiederum viele einzelne Vorgespräche, dazu irgendeiner Haltung zu kommen, wie mit diesem Thema Brasilien und die brennenden Wälder Amazoniens, wie damit umzugehen ist. So.
Also, viele sagen, das Format G7, so wie es bisher war, ist tot. Aber du würdest sagen, so wie Macron es jetzt, da sagen wir, ein bisschen umformuliert bzw. ummodelliert, so hat es doch noch einen Wert an sich.
Also ich gebe zu, dass ich, als ich, das war im Winter, als dieser G7-Gipfel langsam näher rückte, dachte ich auch, naja, G7, das ist natürlich aufregend, das mitzuerleben, aber letztlich viel rumkommen wird dabei nicht. Jetzt in der Vorbereitung hier habe ich zumindest diesen Eindruck dieser Vorabernüchterung so nicht mehr. Also ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt, ob was dabei herauskommt, auch was das für ein Miteinander dieser ganzen verschiedenen einzelnen Panels sein wird, die da vorgesehen sind. Und dann natürlich auch, was bei den ganzen Einzelgesprächen herauskommt, die auch wirklich in der Tagesordnung für alle drei, oder es sind ja eigentlich nur zwei große Gipfel, Tagessonntag und Montag, die da vorgesehen sind. Das ist immer extra so 11.30 Uhr bis 13 Uhr bilaterale Gespräche. Und da treffen sich dann, weiß nicht, Johnson und Trump oder wer auch immer. Also da ist Raum, auch bei diesen ganzen Essen, die es abends und mittags geben wird. Auch da trifft man sich natürlich und beredet. Und ich meine, nun ist auch die Weltlage im Moment derart, dass dieser G7-Gipfel, finde ich, schon von alleine ganz spannend wird. Also zum Beispiel Johnson, Trump zu sehen. Werden die sich einander annähern? Trump hat ja immer Johnson zum Brexit schon vorab gratuliert, hat Handelsabkommen in Aussicht gestellt. Macron hat dem widersprochen, die Amerikaner würden die Probleme des Brexits nicht auffangen. Der ganze Faktor Italien, wie wird Italien sich hier vor dem Hintergrund der dort aktuellen Regierungskrise, wie wird Italien sich hier präsentieren? Also das sind schon Dinge, wo man nicht weiß, kommt dabei was heraus. Ne?
Jürgen.
Entschuldigung, ich habe jetzt so viel geredet, aber es ist einfach wirklich es geht mir schon nahe, was hier passiert.
Das finde ich wunderbar und deswegen werde ich das auch genauso ungeschnitten jetzt in meinem Podcast laufen lassen. Und ich bin jetzt schon gespannt auf deine Bilanz, sei sie bei uns im Podcast oder bei uns im linearen Programm im Deutschlandfunk. Ich werde auf jeden Fall zuhören. Vielleicht werde ich dich auch selbst befragen, wer weiß.
Sehr gut. Ich freue mich auch auf die Bilanz und bin auch gespannt darauf, wie du.
Sehr gut. Tschüssi.
Merci.
Dieser Optimismus von Jürgen König ist doch irgendwie erbaulich fürs Wochenende, an dem Sie hoffentlich die Sonne genießen, soll ja nochmal richtig warm werden. Am Montag ist dann Ann-Kathrin an dieser Stelle zu hören. Ab 17 Uhr steht Ihr Tag im Deutschlandfunk dann zum Download bereit. Wenn Sie Fragen oder andere Anliegen haben, dann bitte hier hinschreiben, dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, bis bald und tschüss.